jetzt kommen die BWLer und nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
Auto Weird FM.
Herzlich willkommen zu Auto Weird FM, Folge 91 aus der Landeshauptstadt. Neben mir sitzt, oder eigentlich vor mir, sitzt auf heißen Kohlen Kollege Benedikt Ritter. Wenn er diese Folge hört, hoffentlich nicht mehr auf heißen Kohlen. Und ja, Benedikt, wie geht's dir?
Sehr gut geht's mir. Da hast du dich ja schön durchgerubbelt.
Ich hab durchgerubbelt?
Ja, durch die Einleitung. Hast du nicht gesagt, du willst dich da irgendwie durchrubbeln?
Nein, das waren nicht meine Worte. Ich habe mich da durchgerubbelt. Okay, na gut. Da finde ich schön, dass du das hier, ja, dass du dich durchgerubbelt fühlst.
Ja. Ja. Wie geht's dir, mein Junge?
Ach ja, mir geht's ganz gut. Ich bin entspannt. Ich freue mich, dass das jetzt so spontan, für unsere Verhältnisse spontan geklappt hat, dass wir hier nochmal aufnehmen, dass das jetzt für lange Zeit, was für uns immer lange Zeit heißt, die letzte Folge wird, die wir zusammen aufnehmen. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es passiert, dass einfach deine Frau dich nach 2 Stunden nach Deployment einfach rausschmeißt und geh mal weg, geh mal spielen.
Ja, ich weiß auch noch nicht, wie das ablaufen wird.
Geh du mal eine Folge aufnehmen.
Ich finde es auch gut, dass wir nochmal aufnehmen. Wir haben sogar auch ein Thema. Wir haben richtig viele Punkte. Ich dachte schon, ach du meine Güte, worüber sollen wir eigentlich noch reden, als wir letztes Mal die Folge aufgenommen haben?
Ich bin auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Also normalerweise ist es ja andersrum. Normalerweise habe ich so mehrere DIN-A4-Zettel an Vorbereitungsthemen. Ja. Heute ist es andersrum. Heute muss ich meine Vorbereitung von 2018 rausholen. und du hast so die brandheißen Thesen.
Ja.
Hast du gespendiert.
Und das auch noch zu deinem Thema.
Das war ein Thema, was ich mal mitgebracht habe. Komm, ich mache es. Ich drück auf diesen Knopf hier.
Ja.
Auf dem roten Kasten drücke ich auf den Knopf, dann fängt das mich auf zu blinken, nämlich.
Ja, aber irgendwie, wir sind nicht im traditionellen Outweird FM Kanon unterwegs, weil wir jetzt schon über das Thema reden. Eigentlich musst du musst mir jetzt erstmal erzählen, was du letzte Woche so gemacht hast.
Du möchtest jetzt also klassisch in den Hausmitteilungsblock.
Genau.
Also, möchtest du im Hausmitteilungsblock vielleicht deine traditionelle Unzufriedenheit mit dem Ordnungszustand dieses Zimmers beginnen?
Ja, es ist hier relativ unordentlich, muss ich sagen. Hier liegt relativ viel Zeug rum.
Was liegt denn hier rum? Ich habe extra für dich den Bildschirm gedreht, sodass du damit drauf gucken kannst. Natürlich, wenn ich diesen riesen 98-Zoll-Bildschirm hier rumdrehe, dann fallen nochmal Sachen runter.
Ich wollte sagen, ich war sehr beeindruckt, dass eigentlich nur ein Teil runtergefallen ist.
Achso, na gut. Ne? Nee, wenn ich mich hier so umschaue, ist wenig, was jetzt. Ja gut, es steht jetzt hier noch, ausnahmsweise steht noch Bier hier auf dem Schreibtisch. Mhm. Das ist kann sein.
Da freue ich mich auch schon drauf. Aber darf man eigentlich den Leuten da draußen erzählen? Und wenn ich so frage, weißt du, dass ich gleich den Leuten da draußen erzählen werde, dass du hier gerade eine richtig geile Rockstar-Karriere im Begriff bist zu starten?
Das kannst du erzählen. Das ist mir auch immer, ich rede ja nicht so gern drüber, weil ich ja, Imposter-Syndrom ist ja auch da, was bei mir greift.
Ich mache mir da nämlich ein bisschen Sorgen, dass quasi wir irgendwie ein bisschen mit dem Podcast in die Zwangspause gehen und mir dann hinterher sagst, sorry, ich bin auf Tour, ich habe gar keine Zeit mehr aufzunehmen.
Das ist richtig.
Du hast dir einfach mal eine Gitarre gekauft, ne?
Ja, gut, das ist auch nicht meine erste Gitarre. Das ist so ein Satz klingt schon sehr gut. Nein, ich habe mir meine richtige Gitarre gekauft. Ja. Also ich hatte lange Zeit mal so eine 100-Euro-Gitarre, die ganz nett war, aber jetzt habe ich mir meine etwas bessere Gitarre geholt.
Was hat nochmal dein Kumpel, welcher Kumpel, der Marc, was hat der nochmal dazu gesagt?
Der hat mir die sogar empfohlen. Er meinte, wenn du nur doppelt so viel ausgibst, dann kriegst du natürlich auch eine bessere Gitarre. Der Kevin wird natürlich, wenn er das hier sieht, wird er natürlich, wie es seine Art ist, wird er sagen, also da kannst du auch im Mix, mit der Gitarre kannst du auch im Mix gar nichts mehr raus, weil da so viel mitten kannst du da gar nicht hochziehen, damit da noch irgendwas rauskommt. Das ist, Nee, das ist irgendwie über Corona-Zeiten habe ich ein bisschen mehr Gitarre gespielt.
Das ist ein bisschen nicht an deiner Solo-Karriere gearbeitet.
Meiner Solo-Karriere. Das ist nichts, was jetzt irgendwie richtig vorzeigbar wäre, aber wahrscheinlich andere Leute in meinem Alter haben da wahrscheinlich schon größeren Skill angehäuft. Von daher. Aber trotzdem, es macht Bock.
Welche Musikrichtung hättest du denn Spaß selber zu machen quasi? Boah, also du hast ja einen sehr exquisiten Musikgeschmack, möchte ich mal so sagen.
Ich komme ja falls das du und der Hörer noch nicht, der Hörer und du und bei Isos Kreiderei, das noch nicht gemerkt hat, ich bin ja so im Metal so ein bisschen verwurzelt. Mhm. Also von daher wird es wahrscheinlich irgendwie im Bereich Metal zu tun haben.
Da gibt es ja verschiedene Spielarten des Metals.
Möchtest du diese Frage wirklich stellen jetzt? Also ich gebe dir jetzt einfach die Möglichkeit, diese Frage einfach zurückzustellen.
Es wird wahrscheinlich keine Power-Metal-Band werden, die du gründen wirst, oder?
Weil ich komme ja aus dem Power. Was heißt, kann man da so eine Power-Band gründen? Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt so nicht, wie das so aussehen sollte. Jemand mit meinen nicht vorhandenen Skills, in was für eine Band sollte ich denn gehen? Hm. Das wäre auch, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Aber es kann ja sein, dass die eine Metal-Spielart mehr Spaß macht, selber zu spielen, als die andere.
Ach, weiß ich nicht. Momentan ist es mal wieder so, dass ich mich da so quer durchwurstle. Keine Ahnung, ich spiele viel Zeug nach. Irgendwelche Riffs, die ich geil finde, spiele ich auch immer nach und finde es dann cool, wenn das dann wirklich klappt. Hin und wieder versuche ich immer was selber zu schreiben. Das geht dann, keine Ahnung. Ich habe an Black Metal Spaß, habe an, weiß ich, keine Ahnung, lässt sich jetzt schwer, aber so düsterer Kram ist es dann schon. Mhm. Aber weiß ich jetzt nicht. Da kann ich mich jetzt schwer fest. Meine, du sagst es ja auch schon, ich bin da relativ breit aufgestellt. Hip-Hop ist es jetzt eher weniger. Mhm. Keine Ahnung, es ist irgendwie so in diesem Bereich, irgendwo zwischen Indie-Rock und DSBM ist es dann vielleicht. Mhm.
BSDM.
BSDM, DSBM. Das ist DSBM, der Begriff sagt euch allen was,
ne? Ja, natürlich, natürlich.
Depressive Suicidal Black Metal.
Ja. Okay. Hast du denn da auch eine entsprechende Gesangsstimme für Black Metal bzw. Death Metal? Die Leute, die sich auskennen, wissen natürlich, dass man beim Black Metal eher growlt und beim Death Metal eher shoutet.
Genau andersrum.
Ah, verdammt.
Sehr gut.
Verdammt.
Nee, weiß ich, keine Ahnung. Singen ist so eine Sache. Da weiß ich noch nicht. Das ist so unter der Dusche mache ich das schon mal. Das ist aber nichts, was ich jetzt so. Weiß ich nicht. Singen? Kannst du singen? Müssen wir mal zusammen singen? Ich kann mich dran erinnern. Also, das ist der Andreas, kann sich da vielleicht dran erinnern. Bei der CC-Conf vorletztes Jahr. Ja, da war ich ja im Karaoke-Zelt unterwegs. Mhm. Unter anderem mit dem Andreas. Mhm. Und das hat schon Bock gemacht. Aber ich will mir nicht anmaßen, dass das irgendwie gut war. Es hat einfach Spaß gemacht.
Okay. Ich würde nicht sagen, dass ich singen kann, nee.
Ich würde das auch nicht sagen, dass ich singen kann.
Ich würde mich jetzt nicht auf eine Bühne stellen und singen.
Aber wir müssen mal, ich glaube, wir beide müssen mal zusammen Karaoke machen. Da hätte ich Bock zu. Weißt also Karaoke mal habe ich.
Ist das nicht eher so ein geselliges Ding, wo man eher so mit
5, 6 Leuten? Ja, ich habe mit dem Ronny auch. Den Ronny kennst du noch, oder? Mhm. Mit dem habe ich auch schon mal zusammen Karaoke gemacht.
Okay.
Das war.
Ja.
Wir müssen mal Karaoke machen.
Okay.
Nee, aber sonst ist es eher so, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Und dann ist das, mir macht auch irgendwie Musiktheorie jetzt irgendwie dann irgendwie mehr Spaß dabei, dass man irgendwie. Ich habe ja in der Schule sowas, so ganze Musiktheorie nicht so richtig gemacht. Mhm.
Mal so einen Quintenzirkel einfach mal aufmalen, ne?
Mal so einen Quintenzirkel mal wieder aufmalen. Nee, keine Ahnung, ich mach das auch schon so halbherzig, auch schon länger. Aber jetzt.
Ja, klar, ich meine, ne, also, wie man halt so halbherzig Musiktheorie einfach mal so.
Nein, macht,
ne?
Ich meine, ich mach halbherzig, nehme ich mir immer mal vor, Gitarre zu spielen, spiele dann mal eine Woche und dann lege ich es wieder ein halbes Jahr hin oder zwei. Und jetzt in letzter Zeit habe ich mal ein bisschen konsequenter was gespielt, weil es irgendwie über mit Corona, das war für mich so ein bisschen der. Das Ding, den Feierabend einzuleiten. Jetzt lege ich das Ding, den Griffel in der Salzmine lasse ich fallen.
Ja.
Und dann greife ich die Axt.
Und durch das länger am Ball bleiben hast du auch Erfolgserlebnisse mehr.
Ja. Ich meine, es war wie bei allem. Also auch die Frustrationsmomente sind da, wo man sein Können, sein Wissen, jeglichen Lernfortschritt und sich selber komplett in Frage stellt.
Und sich fragt, ob man nicht doch die doppelt so teure Gitarre hätte kaufen sollen.
Das oder ob man vielleicht doch lieber, weiß nicht, in die Arktis gehen sollte und eine Schneewand anschauen sollte, weil man ja gerade eben das Riff, was man vor zwei Tagen noch problemlos hingekriegt hat, jetzt einfach gar nicht mehr hinkriegt. Das passiert schon mal. Das ist schon mal klar.
Ja. Okay.
Nee, und natürlich ist das wie bei allem Nerdkram, macht es da auch Spaß, in Equipment zu investieren. Aber was heißt investieren? Also wenn ich jetzt meine Gitarren, ich habe ja so ein paar Kumpels, die da in der Gitarrenwelt mehr schon länger aktiv sind, die eigene Bands haben, Plattenverträge haben, bla bla. Das ist, da die investieren da schon, sag mal, regelmäßig.
Ja.
Und Ja, da, aber jetzt werde ich auch mit Facebook-Werbung zugeballert und ich bin da leider auch Opfer. Dass ich mir unnötigerweise, ich warte jetzt noch auf einen neuen Verstärker, der gerade gehypt wird.
Thema Musiktheorie. Ergibt das alles Sinn, Holger? Wir sind ja so Computermenschen, ja, weißt du? Da muss ja alles, muss ja zur Basis 2, muss ja binäres System und so, alles muss irgendwie logisch sein. Ja,
das geht. Also ich versuche vieles einfach zu akzeptieren. Natürlich macht das alles Sinn. Aber manches verstehe ich noch nicht so richtig manchmal. Aber das macht schon Sinn.
Okay.
Das macht schon Sinn.
Vielleicht machen wir da mal einen On-Detail drüber.
Das traue ich mir, glaube ich, nicht zu.
Meistens müssen wir eher einen Musikwissenschaftler zu einladen.
Da gibt es, glaube ich, auch selbst unter unserer Hörerschaft, also auch unter unserer Hörerschaft, gibt es Leute, die sich da viel, 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 viel mehr auskennen, als ich das jetzt. Das geht bei jedem Thema wahrscheinlich so, aber da noch ganz besonders.
Ja, ein On-Detail muss ja schon irgendwo ein Thema sein, wo wir uns beide in einem sehr nischigen Bereich sehr gut auskennen. Mhm. Und da sehr viel Zeit rein investieren. Da gibt es einfach nicht so viel, abgesehen von Kaffee, glaube ich, wo wir beide so mit Herzblut hinterher sind, oder?
Ja, das kann sein, ja.
Und dann noch so, weißt du, wir haben da auch beide nochmal so unseren eigenen Bereich. Ne? Ich bin eher so der Filterkaffee-Mensch, du bist eher so der Espresso-Mensch. Das ist schon.
Du hast, apropos Hausmitteilung, ich habe ja gerade einen sehr guten Espresso quasi offen. Ich habe jetzt eine gute Bohne gerade. Das ist ja ein exzellenter Kaffee, den ich gerade dran habe, so am Hahn. Mhm. Und den habe ich dir gerade zubereitet. Mhm. Wie fandst du diesen exzellenten Kaffee, der keine, wo die Säure sehr schön eingearbeitet war und die Frucht sehr schön nach Bergamot, Peach und Florals geschmeckt hat? Wie fandst du diesen herausragenden Kaffee?
Ich würde sagen, dass es ein sehr guter Espresso war, soweit ich das beurteilen kann, weil ich kenne mich ja mit Espresso nicht so gut aus. Ja. Du hattest mir aber mal eingebracht, der sehr viel deutlichere Schokoladennoten hatte und das hat mir dann doch mehr gemundet, muss ich gestehen.
Schokoladennoten, das war so ein, Lavazza-Kack oder ein Lavazza-Kaffee.
Nee, ich weiß nicht genau, was das war, aber es war sehr, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was das für eine Sorte war, aber da habe ich zu dir gesagt, krass, ich wusste gar nicht, dass Espresso aus so einer Schokolade schmecken kann, da erinnere ich mich noch dran.
Das stimmt, ja, das hast du mir gesagt. Ja.
Insofern.
Ja.
Lass ich einfach diesen Versuch von dir, mich hier bloßzustellen, so locker von mir abperlen.
Das ist was, er hat trotzdem gesessen, glaube ich, das ist nachdem du mich ja auch bloßstellen wolltest, das fand ich ja.
Ja.
Naja.
Ich glaube, vor dem Hintergrund, dass wir hier für euch da draußen die Aufnahmeschlagzahl erhöhen und uns jetzt schon nach einer Woche wiedersehen, um wieder aufzunehmen, gibt es wahrscheinlich nicht sehr viel mehr an Hausmitteilungen neu zu berichten, oder? Hat sich irgendwas also, zugetragen in der Zwischenzeit?
Wir könnten jetzt einmal, wir haben ja keine Zeit, wir reden ja auch so selten miteinander. Mhm. Wir schicken uns nie Sprachnachrichten. Mhm. Wann veröffentlichen wir die Folge denn hier? 3 Wochen? Machen wir schon in 3 Wochen irgendwas?
Also, wenn wir etwas Glück haben, kriegen wir vielleicht nächste Woche sogar noch eine Folge hin. Dann
machen wir es davon abhängig.
Das könnten wir machen, ja. Das ist eine sehr gute Idee.
Ja.
Das ist eine sehr gute Idee. Also, Freunde da draußen, wir haben gerade den Dienstag, den 8.9. Mhm. Und je nachdem, ob 3 Wochen vergangen sind seitdem, wenn ihr das hört oder nicht, keine Ahnung.
Na gut.
Wir gucken einfach mal.
Hausmitteilungen sonst. Ich habe gesehen in meiner Twitter-Filterblase, es läuft gerade die Jax. Und zwar in einem sehr interessanten Modus, den ich vielleicht. Kennst du da ein bisschen was zu? Kannst du mir da ein bisschen was zu erzählen? Du warst doch irgendwie, bist du mit der Konferenz irgendwie auch so qua Gradle so ein bisschen verbandelt. Ihr seid doch der Sponsor, oder nicht?
Wir hatten mit Gradle vor, einen Stand dort zu haben. Ja. Und ich hätte da auch einen Vortrag gehalten auf der Präsenzkonferenz, die im Mai, glaube ich, gewesen wäre.
Ja, also worauf ich hinaus möchte, die Idee ist doch jetzt diese Hybridkonferenz. Das ist quasi, es gibt Online-Sessions oder alle Sessions werden gestreamt, aber auch ein Teil davon ist irgendwie präsent. Aber das auch irgendwie verteilt. Es gibt mehrere Orte, wo das dann stattfindet. Finde ich ein sehr interessantes Konzept.
Ja, also im Zuge der dieser ganzen Thematik, dass es abgesagt wurde, sind wir dann, glaube ich, haben wir dann gesagt, gut, dann machen wir keinen Stand, weil es gibt ja keine Konferenz und insofern haben wir dann da, glaube ich, unser Engagement, was das angeht, jetzt zurückgezogen in dem Sinne und deshalb habe ich auch nicht mehr mitbekommen, was da dann passiert. Ich war da selber von überrascht, als ich das jetzt bei Twitter gesehen habe.
Achso, ja, aber du hast es mitbekommen. Ich wollte jetzt letztendlich auf die Hardcradle stand da, wollte ich gar nicht so richtig drauf hinaus.
Nee, ich wollte damit nur sagen, dass ich da ehrlich gesagt keine Ahnung habe, weil ich da jetzt dann doch nicht drin stecke entgegen ursprünglicher Planung. Ich habe das auch gesehen, aber ich glaube, du weißt da mehr drüber als ich, ehrlich gesagt.
Achso, also dann wahrscheinlich wissen dann die Leute draußen mehr Bescheid, aber das ist, fand ich halt sehr interessant. Also das so in dieser Konsequenz hatte ich es noch nicht gesehen, dass man halt irgendwie so eine Hybridkonferenz macht und dass zum Beispiel auch gewisse Speaker gar nicht vor Ort sind, sondern das dann halt auch remote machen.
Okay.
Also dass nicht nur die Zuschauer hybrid verteilt sind, sondern auch die Speaker, finde ich dann erstaunlich, muss ich sagen. Ich habe einen Tweet gesehen von unserem Kollegen, dem Ufried, dem Uwe, der da ist, natürlich, der ist überall, auf jeder Konferenz ist der zu Hause. Und der hatte, wie ich, wenn ich seinen Tweet richtig interpretiert habe, so gemischte Gefühle. Ist gut, dass man wieder vor Ort ist, aber so das Klassentreffen-Gefühl, was er so sonst so da hat, hat er jetzt nicht. Von daher, ja, aber trotzdem cool, dass da jetzt Dinge passieren. Das
finde ich
jetzt
cool. Also die meisten Leute sagen ja, würde ich sagen, dass der Hallway-Track das Coolste an so einer Konferenz ist. Ja. Und der lässt sich halt einfach in Zeiten von Corona sehr schlecht irgendwie anders abbilden. Deshalb, ist das eigentlich so mein Punkt zu Konferenzen, ehrlich gesagt, in dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
das wäre auch mein Punkt. Ich vermisse es. Das, keine Ahnung, Sokrates zum Beispiel, weil du hast ja letztens nochmal so melancholisch so ein Bild herumgezeigt, das Bild, wie wir, ein verwackeltes Bild von vor 3 Jahren. Ich glaube, das Bild war gar nicht verwackelt. Also die Kameras waren vor 3 Jahren noch nicht so gut und wir waren, glaube ich, auch so ein bisschen verwackelt. Obwohl wir wahrscheinlich das ja trotzdem nicht da gewesen wären, weil wir, ja, du sowieso, nee, doch, August, doch, du wärst da gewesen, doch.
Ja. Ja, ich hätte wahrscheinlich kurzfristig dann entschieden, aber das wäre ja dann Mitte August gewesen, das wäre schon okay gegangen, glaube ich.
Ich glaube, ja, wahrscheinlich. Aber wir hätten wahrscheinlich wieder etwas verstolpert.
Ja.
Wieso immer.
Wie man es von uns gewohnt ist.
Wie man uns, also wir hätten noch keinen enttäuschen wollen.
Wir werden einfach nächstes Jahr unser privates Auto-Weird FM-Event machen und irgendwo
das
hinfahren.
Das Auto-Weird FM-Festival. Quasi genau. Eine Kombination aus Musikfestival und IT-Konferenz.
Du nimmst deine Gitarre mit und spielst abwechselnd Lieder auf der Bühne vor und hältst Vorträge.
Das wäre.
Oder du spielst ein Lied, was über JavaScript ist. Das wäre auch was. Über Testing im Frontend.
Über dann Undefined oder?
Über Quicktest.
Über Quicktest, ja. Undefined is not a function.
Ja.
Yeah. Ja, geil, das klingt nach was. Das klingt nach was. Nee, sonst Hausmitteilungen. Deine Zunge ist klebt so ein bisschen am Gaumen.
Ja, ich glaube auch. Ich habe zwar gerade ein Glas Wasser getrunken, aber irgendwie bin ich ein bisschen durstig.
Ja, hast du Pech gehabt. Heute gibt es kein Bier.
Schade.
Ja. So, ich habe jede Menge Bier aus Dänemark mitgebracht.
Du hast wieder richtig geile Sachen hier aufgetrumpft.
Du hast zwei davon ausgesucht. Nee, eigentlich habe ich zwei davon ausgesucht und du solltest die anderen beiden aussuchen. Du hast gesagt, nee, wir trinken nur zwei. Okay, dann.
Ach, soll ich die mitbringen, die anderen beiden?
Ja, klar.
Aber wir trinken ja eigentlich normalerweise nie 4 Bier in einer Folge.
Oder? Aber 3 manchmal.
Ach so, okay. Ja gut, dann, das tut mir leid. Das war dann ein Kommunikationsmissverständnis.
Ach mein Gott, wir sind halt Altiler irgendwie. So richtig mit Kommunikation haben wir es nicht so.
Nee, irgendwie nicht.
Also dann haben wir jetzt 2 Bier stehen, die sind mir auch schon gut. Also zum einen habe ich das Gülden IPA von Schlotz, von der Schlotzbrauerei. Das gab es da so im Supermarkt. Das ist ein IPA, was nach Rosmarin schmeckt. Das war sehr gut beim Grillen. Das war sehr lecker.
Da bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen.
Und ich habe hier noch ein Jüngling IPA, was ich in dieser, habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich in Dänemark war? Habe ich da schon was von erzählt?
Nee, ich glaube, du hast da noch gar nichts von erzählt.
Dann fange ich mal an. Also ich war ja in Dänemark. Aber ich habe diese Geschichte von dieser, habe ich die von der Fairbar erzählt? Habe ich erzählt. Diese Bar, die 25 IPAs am Hahn hat. Und die haben auch Dosen verkauft. Und die haben jetzt nicht genau das IPA oder das Bier verkauft, was ich da getrunken habe. Von der, wie heißt sie? Die Brauerei, da kommt Magener Brauerei. Aber die haben so Dosen verkauft. Das war ein exzellentes Bier, was ich da trank. Und da bin ich gleich sehr gespannt drauf. Aber das ist halt ein New England IPA. Ich nehme an, das ist voll der Hopfenknüppel. Von daher fangen wir mit dem IPA an, was, obwohl da Rosmarin drin ist, doch eher leicht ist. Okay. Bisschen malzig wird es sein, aber im Vergleich zu diesem Hopfenknüppel glaube ich schon, dass das die gute Idee ist, das zuerst zu machen.
Lass uns das mal machen. Ich bin sehr gespannt. Also wenn es so eine leichte Rosmarin-Note ist, ist es okay. Aber wenn es jetzt so schmeckt, als ob man in so einen Rosmarin-Busch reinbeißt, dann wäre es eher, weiß ich nicht.
Riech mal. Riech schon nach Rosmarin.
Sag mal.
Und dann kredenze er
gleich. Ja, das finde ich okay, muss ich sagen. Also das ist, da ist ein bisschen Rosmarin-Duft mit dabei, aber es schmeckt auch, es riecht auch nach, oh sorry, es riecht auch ein bisschen nach Bier. Und die Farbe verspricht auf jeden Fall Malzgeschmack. Wobei ich glaube, dass ein dunkles Bier gar nicht unbedingt immer malziger schmecken muss.
Ja, aber das ist schon, also war für mich so, dass das eher malziger war. Also ein bisschen malzig war, aber.
Denn kleine Biertrivia, die Farbe vom Bier kommt ja daher, wie dunkel der Malz geröstet ist.
Aber da kommt dann nicht dann auch der Malzgeschmack her? Also je mehr dunkle, also Malzaromen sind ja dann doch Malzröstaromen.
Zum Wohl.
Ich kenne jetzt wieder Leute, die jetzt wieder aufgrund meines exzellenten Bierfachwissens sich rumdrehen und mir ein Grab schaufeln. Prösterchen.
Das schmeckt wirklich außergewöhnlich.
Also ich finde das, also ich dachte auch erst, Rosmarin, was ist das für ein Kack? Ist das wieder? Aber ich finde finde ich sehr gut eingebunden.
Ja, es ist nicht, steht nicht so im Vordergrund. Es ist irgendwie da und es ergänzt sich doch sehr gut mit dem
Fruchtigen. Ja. Weil so ein bisschen Malz ist da. Mhm. Mhm. Aber das schmeckt jetzt, das ist jetzt kein klassisches IPA, aber schon irgendwie ein IPA, wie Frucht ist schon da.
Also, um es mal auf meine Art zu sagen, die ganze Kiste würde ich mir davon nicht reinzimmern. Aber es ist ein durchaus sehr interessantes Bier. Also
ja, der ganze
Kiste. Sehr schön.
Das wird zitiert, glaube ich, wird in den Shownotes zitiert werden.
Ja.
An der ganzen Kiste würde Witz der Bede nicht reinziehen.
Ja, insofern Arschlecken und fertig, ne?
Genau. So, ja. Von welchem Bier willst du denn eine ganze Kiste reinzimmern?
Natürlich vom guten Köpi, wobei ich dann nach dem dritten wahrscheinlich schon total besoffen wäre.
Ich habe mir, glaube ich, von noch keinem Bier eine Kiste reingezimmert.
Nee?
Oder wie man uns im Sauerland sagt, einen Rahmen.
Einen Rahmen. Ja. Ja. Ich erinnere mich noch an meine Jugend- und Schulzeit, wo es dann doch mitunter Leute gab, die sich zu zweit eine ganze Kiste Oettinger für 5 Euro geteilt haben und die dann auch an einem Abend leer gemacht haben.
Ja, geil. Ja, nee, das...
Das ist schon grenzwertig, ne?
Ich glaube, in diesem Bereich bin ich nicht unterwegs. Vielleicht fehlt mir auch die Körpermasse zu. Vielleicht muss ich da mal nachdenken. Weiß nicht.
Ah, ja.
Ja, nee, einen Rahmen.
Ja.
Der Spruch, ich habe heute Abend einen Rahmen geleert.
Ja, und danach bist du schachten gegangen, ne?
Ja, topfen.
Ja. So, jetzt ist aber gut hier, Holger. Mensch.
Was denn? Na gut, Thema heute.
Thema.
Also, wir haben seit... Dieses Thema blitzt immer mal wieder durch.
Mhm.
Es ist ein Thema, was irgendwie so ein bisschen drohend am Horizont steht, aber irgendwie wandert der Horizont mit uns mit. Ich habe diese Bedrohung mal gesehen, aber ich sehe es auch nicht mehr. Und es ist das Thema Low-Code oder No-Code.
Ja, auf die Bedrohung möchte ich gleich eingehen und auch darauf, wie sich auch mein Blick auf die Bedrohung geändert hat.
Aber definier das nochmal bitte.
Genau, du kennst mich ja. Am Anfang steht ja immer, worüber reden wir denn hier überhaupt, Holger? Genau.
Oh, ich hab, gut, also ich dachte, du hättest mir das jetzt aus Mutterwort. Oh, sehr gut. Definition. Definiere.
Genau, also
IE und Domus.
Genau, also Low-Code ist ja so ein bisschen so ein Sammelbegriff für Plattformen, Frameworks. Frameworks nicht, ich würde sagen eher Plattformen, die es jemandem, der nicht unbedingt Softwareentwickler ist, ermöglichen trotzdem.
Aber auch nicht Bibliotheken?
Sorry?
Du meinst Plattformen eher nicht Frameworks und dann vielleicht auch nicht Bibliotheken?
Nee, weder noch. Weder.
Möchte vielleicht gerne mal kurz Plattform von Framework abgrenzen?
Nein, ich möchte jetzt erstmal erklären, was Low-Code ist. Genau, also es handelt sich dabei um Plattformen, die es Leuten, die jetzt nicht Softwareentwickler sind, ermöglichen, trotzdem Anwendungen zu bauen.
Mhm.
Und mir fiel dazu ein, wie spricht man das? Zapier oder... Zapier oder
Zapier,
ich weiß nicht, If This Then That Ich weiß nicht, ob das wirklich Low-Code-Plattformen sind. Das sind eher so Integrationsplattformen, wo man.
Würde ich schon runterziehen. Was, hier Zapier, glaube ich, heißt euch. Du hast ja wie immer hast du eine Hintergrundrecherche zu diesem Unternehmen durchgeführt. Hast auch schon diverse Steuernummern rausgesucht und hast den Aktienindex auch erfahren.
Na klar, dieses Familienunternehmen, das 1953 von Hartmut Zapier gegründet wurde.
Nee, es ist eine Plattform, mit der man, ja, auch so eine Integrationsplattform. Also, was, Zapier moves info between your web apps automatically. Ja, cool.
Ja,
also klingt für mich auch so ein bisschen wie if this, then that.
Ja, vielleicht nochmal ein bisschen plastischer. Also, du kannst da zum Beispiel dann sagen.
Ach, du kennst das, ich kannte das gar nicht.
Ich kenne das ehrlich gesagt nur von Erzählungen, aber dennoch, du kannst, wenn du Software anbietest, kannst du da so Integrationen bauen. Und also sagen wir mal, nehmen wir mal an, du bist Google, ja? Du bist Google und du hast...
Ich versuch's mir gerade vorzustellen.
Genau, stell mal vor, du bist Google und du bietest Google Mail an. Ja. Dann kannst du eine Zapier-Integration bauen, wo zum Beispiel das Event E-Mail trifft ein, irgendwie von Zapier verarbeitet wird. Und der Mensch, auf der Zapier benutzt, kann dann quasi sagen, wenn eine E-Mail in meinem Google-Postfach eingeht, dann, weiß ich nicht, soll auf Twitter ein Tweet geschickt werden oder so. Und da gibt's halt von Twitter auch eine Integration. Und ich glaube, technisch implementiert ist das alles im Prinzip mit Webhooks im Endeffekt.
Gut, aber das ist ja quasi genau das Gleiche, was if this then that macht.
Ja. Ich kenne jetzt if this then that ehrlich gesagt nicht. Da kennst du dich besser aus.
Schön, dass du fragst.
Ich mach ruhig weiter, ich muss ja mal einmal kurz so,
das klingt gerade sehr seltsam. If this then that, was man damit machen kann, zum Beispiel ein aus der Luft gegriffenes Anwendungsbeispiel. Du machst mich ein bisschen nervös. Wenn man jetzt, mal stelle sich vor, man hat eine Smart-Steckdose, was wir alle haben, die man aus dem Internet steuern kann. Die bringt eine Software mit der man zum Beispiel einen Timer nachrüsten kann. Oder aber die bringt natürlich auch Webhooks mit der man die an if this then that ansteuern kann. Mhm. Dann kannst du bei if this then that den Timer steuern, was viel praktischer
ist. Wie heißt das nochmal?
If this then that.
If this, sag das mal 10-mal nacheinander.
If this then that, if this then that, if ja. this then that. Dann kann man das über so eine, kann man das über IFTT machen, was viel praktischer ist als mit der Software selber. Und man kann zum Beispiel Google Maps ansteuern.
Ja.
Was man, also man, ich habe das auch mal auf meinem Handy und dann, wenn ich jetzt einen bestimmten Bereich verlasse, kann ich jetzt da das Event verknüpfen. Ich habe diesen Bereich verlassen, zusammen verknüpfen mit dem Event, mache diese Steckdose aus. Mhm. Und ja, also klingt für mich jetzt eher ähnlich.
Ja, gut, mit da rein in dieses Themenfeld fallen natürlich dann auch so Sachen, die dann schon quasi No-Code sind, wie zum Beispiel Wix oder Squarespace. Das sind ja eigentlich auch Plattformen, die es ermöglichen Leuten, die mit Softwareentwicklung keine Erfahrung haben, trotzdem Software zu betreiben, zu deployen, zu gestalten, wie auch immer.
Da hatten wir doch irgendwann schon mal drüber diskutiert. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, wo du meinst, das stimmt ja gar nicht, aber und ein anderer Teilnehmer des Podcasts meinte, weiß ich nicht mehr. Ja, aber würde ich durchaus so sehen, dass diese Plattform ist doch extrem einfach machen, halt eine Webseite oder eine Web-Applikation, die es ja dann fast schon ist, quasi sich zusammen zu klicken.
Ja, genau. Und ja, irgendwie hattest du dieses Thema dann mal bei uns aufs Tablett gebracht. Ich glaube, angeregt durch diesen Twitter, durch diese Twitter-Klon-App-Geschichte.
Ich hatte die aus mehreren Gründen vor ich habe gerade gesehen, 2018 haben wir das mal draufgepackt. Da kam das bei mir zum ersten Mal so in die Filterblase. Da hatten das bei, ich kann mich an Gespräche bei Codecentric erinnern. Da hatte das, ich meine, der Nils, kennst du natürlich, oder?
Ja, kenne ich.
Der hatte das in seiner gewohnten visionären Art, hatte das mal bei einem Kaltgetränk irgendwie erwähnt, und das ist ja die Zukunft. Hab das da noch nicht so gesehen, allerdings ist das auch jemand, der jetzt nicht jedem Pferd hinterher rennt.
Der ist nicht auch im Kopf gefallen, ne?
Der ist nicht im Kopf gefallen, ne. Von daher war das irgendwie interessant, aber hat mich dann am Ende des Tages habe ich aus dem Blick verloren. Aber dann kam noch hier ein anderer Kollege, der mich auf diesen Twitter-Klon aufmerksam machte. Das Tool nannte sich dann Bubble, mit dem die halt Twitter nachgebaut haben. Mit dem die eine andere gebaut haben, die sich so anfühlt wie Twitter.
Ja, ich glaube, da haben wir irgendwie bei einer anderen Folge schon mal drüber geredet und ich habe da ziemlich drüber gerantet und gesagt, das ist ja alles komplette Scheiße und kann man nicht gebrauchen.
Das tun wir jetzt auch und sind fertig mit der Folge, oder?
Nee, weil diesmal möchte ich ein bisschen differenzierter sein, Holger. Mhm. Ich habe da heute eine differenziertere Meinung. Und mir fällt da gerade eine richtig steile These ein. Also dieses Twitter-Ding, also vielleicht nochmal für alle da draußen, die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir reden, weil wir ein bisschen kryptisch hier unterwegs sind. Es gibt da halt diese Low-Code-Plattform, die heißt Bubble, richtig?
Die heißt Bubble, ja. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die Low-Code oder sogar No-Code ist. Wir müssen gleich nochmal kurz die Definition vielleicht nochmal irgendwie aufgreifen, weil ich finde, nur dadurch, dass ich jetzt keinen Semikolon und keine geschweifte Klammer schreibe, dafür mich durch so ein Flussdiagramm durchhangele, ist es dann kein Code oder ist es halt nur eine andere Schreibweise für den Code? Und
ja.
Also, das ist die Idee, habe ich gerade. Also, die Flusskomplexität ist ja trotzdem da. Die Komplexität der APIs ist vielleicht etwas anders da, weil ich eine Palette habe, wo ich Sachen an der Seite reinziehe. Aber das ist ja, ich sag mal, von Eclipse RCP abgesehen und von JSF, was beides extrem tolle Technologien sind, die ich auch sehr einsetze und die ich auch bewundere, selten ein Problem.
Ja, okay, also zurück.
Ich lege das auf den
Stack. Leg das mal auf den Stack. Also Bubble ist eine Low-Code-No-Code-Plattform und jemand hat einen Twitter-Klon damit gebaut, der relativ dicht an Twitter dran ist, also sehr Twitter-like aussieht. Natürlich jetzt nicht irgendwie eine Konkurrenz für Twitter in dem Sinne ist.
Das ist ja auch nicht.
Sondern eigentlich so ein Proof of Concept quasi ist, ne?
Das war ein Proof of Concept, genau.
So, und bevor wir uns der Definition nochmal nähern, habe ich gerade eine ganz steile These. Und zwar, wenn man jetzt mal, also das, was wir besprochen haben, das ist für mich eigentlich alles eher so End-Consumer Low-Code-Zeug, ne? Also mit Squarespace oder If This Then That machen halt End-User Dinge. Ist vielleicht im Business-Kontext eher sowas wie die berühmt-berüchtigten Workflow-Engines oder sogar sowas wie Mule, eine Low-Code-Plattform.
Hatten wir nicht irgendwie die Vereinbarung, dass wir das M-Wort in diesem Podcast nicht erwähnen, weil ich sonst irgendwie Puls kriege?
Ja, aber wirklich, denk mal drüber nach.
Nein, ich denke da nicht drüber nach. Halt die Fresse.
Aber ist schon so, oder?
Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, klar.
Da ist es dann vielleicht eher auf eine Art und Weise gelöst, wo wir beide sagen, okay, das taugt nichts. Aber dieses Thema Workflow Engines, war das bei dir vielleicht im Studium Thema? Das war nämlich bei mir sehr viel Thema.
Ja, nee, eigentlich nicht. Also das Thema ist bei mir so ein bisschen Camunda wäre so ein
genau.
Ding. Oder so ein anderes, du hast irgendwie konkrete Erfahrungen mit einem Tool, was ihr gebaut habt, oder was?
Ich habe ja mal in einer Firma gebaut,
genau.
Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, die ein Geschäftsprozess-Management-Suite entwickelt hat und da geht es jetzt auch in die Richtung. Und die Idee ist natürlich, und das ist eigentlich total schlau oder macht total Sinn, ich schaue mir an, welche Prozesse habe ich denn im Unternehmen und dann möchte ich ja nach Möglichkeit Prozesse digitalisieren. Hashtag Digitalisierung.
Hashtag Neuland.
Und dann komme ich halt häufig an den Bereich, wo ich dann das eine System, das andere System habe und dann habe ich diese Medienbrüche, dann muss ich Sachen von Hand machen. Und jetzt ist die Frage, okay, setze ich da jetzt die Softwareentwicklung dran und lasse für teuer Geld da irgendwie was entwickeln, was alles zusammenführt? Oder nehme ich vielleicht so eine Engine, wo man aber dann noch relativ viel Sachen konfigurieren, zusammenstecken, Requests definieren muss und habe dann quasi auf eine einfache und günstige Art und Weise mir eine Integrationsanwendung gebaut?
Also ich glaube, was ich gesehen habe, es gibt so eine Plattform namens Mendix, die taucht immer wieder auf. Mhm. Die wurde von Siemens jetzt gekauft.
Okay.
Die macht, glaube ich, was Ähnliches. Ja. Also ein ähnlicher Integrationsansatz, der ganz gut funktionieren soll. Kann ich jetzt wenig zu sagen, aber das ist jetzt eher so was nicht Endkunden getrieben. So, zumindest habe ich so verstanden.
Ja.
Aber gut, du hast das Thema Mule erwähnt.
aber das wäre für mich vielleicht dann so der Übergang zwischen Low-Code und No-Code, weil ja. No-Code jetzt sowas wie Squarespace oder Wix, wo ich wirklich Dinge nur zusammenklicke. Und bei Mule muss ich ja schon, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so Datenmappings und so machen. Das ist ja schon relativ technisch im Endeffekt.
Ja, das ist richtig. Also das ist, was macht Mule? Ich versuche es mal zu beschreiben. Es beschreibt sich selber als ESB oder hat als Enterprise Service Bus gestartet. Ich habe es selber noch nie so richtig als Enterprise Service Bus eingesetzt, zumindest jetzt im faulerschen Sinne nicht, sondern eher als Integrationsplattform, so als Integrationskrake zwischen verschiedenen Systemen. Ich habe hier einen FTP-Server, da einen Mail-Server, hier habe ich noch einen Webservice, keine Ahnung, Webservice kommt rein und ich möchte irgendwie, Webservice schickt mir XML-Daten, aber ich möchte angereicherte Daten als CSV auf diesen publiken FTP-Server legen. Mhm. Und da kannst du jetzt Mule dazwischen setzen als einen Use Case und kannst mehr oder weniger grafisch kannst dann diese Transformation bauen. Mhm. Das klappt für, wie bei so vielen, für einfache Fälle wunderbar. Das ist sehr PowerPoint-freundlich. Aber Projekte haben leider das. Ich fange mit der Kritik jetzt an. Was soll ich sagen? Ich ersetze meine Codezeile durch Boxen. Mhm. Und wenn mein Stück Code, was mal 10 Zeilen hat auch schnell 100 Zeilen. Mhm. Genauso werden aus 10 Boxen 100 Boxen. Ist wirklich übersichtlicher. Und letztendlich die Flusssteuerung habe ich ja trotzdem.
Ja.
Also dieses, muss ich jetzt links rum oder rechts rum gehen, mhm. ob ich die Entscheidung jetzt im Code treffe oder in Boxen?
Ja.
Also die intellektuelle Leistung, ich mache hier die Anführungsstriche, die bleibt trotzdem da. Ja. Was Mule exzellent gelöst hat, muss ich sagen, das schneiden wir raus, oder? Das schneiden wir raus. Datenmapping, das finde ich geil.
Okay.
Datenmapping ist ganz geil. Das ist, so habe ich das noch nicht. Also so von A nach B mappen und so funktional mit Flat Map und Zip und so, das ist schon cool. Mhm. Da muss man aber schon, man muss da weniger programmieren. Allerdings muss man schon sehr, sehr genau wissen, was jetzt mein Reduce an der Stelle macht. Mhm. Ich muss jetzt erstmal das ist zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es verwendet habe, scheiße dokumentiert.
Ja.
Aber wenn man weiß, was ein Reduce macht, dann funktioniert das auch gut.
Ja.
Das heißt, da
kommen jetzt natürlich, also.
Ja, das ist dann Low-Code, aber ich muss dieses Konzept natürlich schon, ich hau jetzt mal einen raus. Ich sollte vorher natürlich selbstverständlich schon mal Haskell gemacht haben. Wenn ich das noch nicht gemacht habe, dann brauche ich auch kein Mule einsetzen.
Genau, also These, nicht alle Entwickler wissen, was ein Reduce macht.
Ja, das ist keine allzu steile These. Mhm. Und die Frage, die ich jetzt dahinter herschieße, muss das jeder Entwickler wissen.
Ja.
Also ich habe auch schon sehr hässliche Reduces gesehen.
Ja, okay. Also, aber ich finde das gut, dass wir uns jetzt so langsam aber sicher diesem Bereich nähern, wo hat denn Low-Code eigentlich seine Berechtigung? Weil mein erster Impuls, ja, das habe ich mir nämlich auch so aufgeschrieben, da erinnere ich mich noch dran, wie du mir davon erzählt hast, mein erster Impuls oder mein erster Gedanke war, jetzt kommen die BWLer und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Mhm. weil natürlich man dann als Softwareentwickler so ein bisschen seinen tollen Bereich sieht, den man ja so toll beherrscht und jetzt werden da Tools gebaut, mit denen das alles ganz einfach ist und man braucht dann das ganze Fachwissen nicht mehr. Und aber als ich dann länger darüber nachgedacht habe, auch über diesen Bereich, wo macht das denn im Business eigentlich Sinn? Halt so Stichwort interne Anwendung, Integration von Dingen, Workflows automatisieren, ist mir klar gewesen, dass es vielleicht einen Bereich hat, also einen Platz irgendwo hat.
Den Sweet Spot.
Genau, einen Sweet Spot hat. Ja, und trotzdem vielleicht Sinn macht.
Ich habe da gleich 2 oder 3 Punkte zu gerade. Mhm.
Kurz für die Hörer nebenbei, als ich mich heute mit dem Holger getroffen habe zum Abendessen, hat er gesagt, ich habe da überhaupt keine Punkte zu dem Thema.
Ja, das ist mir scheißegal. Ich hatte also, ich dachte schon, dass es auf das Mule-Thema kommt. Ach, Entschuldigung.
Ich merke schon, da wird jetzt gerade eine Mule-Folge draus.
Da wird eine Mule-Folge draus. Nein. das Thema BWL, BWL-Entwickler. Mhm. Punkt 1, Was man gerne, was ich auch im aktuellen Kontexten gerne höre, das kann ja gar nicht so schwierig sein. Ich habe ja sowas Ähnliches in drei Minuten hingeklickt, das muss man hier nur zusammenklicken. Mhm. Keine Ahnung, was ist so schwierig an der E-Mail-Anbindung? Ich kann doch hier auch bei Gmail, geht das doch auch in 5 Minuten.
Ja.
Ja, diesen Vorwurf muss man sich gefallen lassen. Das ist dann wahrscheinlich unfair. Vielleicht muss man sich auch die Frage stellen, warum ist das so kompliziert, was man da gerade baut? Mhm. Das Zweite, was ich dann sehe, ist, wenn der geneigte Herr BWLer das dann hinkriegt mit seinem Code, ist es ja gut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er bei seinem Prototypen dann doch nicht so ganz bis ans Ende kommt, weil er sich irgendwie dann doch in den Strukturen verheddert, weil seine Kernkompetenz dann doch was anderes ist vielleicht. Mhm. Also ich war in ein, zwei Situationen, wo ich genau deswegen gerufen wurde. Mhm. Ich habe hier so die Idee, die er entwickelt hat und quasi das Ding das Stück Code als kreativen Spielplatz genommen hat, fand ich extrem geil. Aber dann hat er sich irgendwann doch in seinen Callbacks, die er dann mit Node.js machen musste, verstrickt. Mhm. Da musste man kurz ein bisschen aufräumen, dann passte das auch schon. Mhm. Da fehlt halt so ein bisschen Softwaretechnik. Das war jetzt kein No-Code, aber so ähnlich stelle ich es mir doch vor. Wenn er irgendwann dann als Nicht-Entwickler, der strukturell da schon seine Problemchen mit hat, dann sein Spaghetti bastelt, dann kommt vielleicht sogar viel schneller dann die IT wieder ins Spiel. Also das Problembewusstsein ist dann auf der anderen Seite viel viel größer.
Das ist ein guter Punkt, halt dieses Experimentieren. Mal eben schnell eine Idee ausprobieren und validieren quasi. Mhm. Da sehe ich das auch, aber ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass das ist dann jetzt nichts, was man, wenn man damit rumgespielt hat, was man dann live stellt, was dann plötzlich, keine Ahnung, 10.000 E-Mails pro Tag verarbeiten kann.
Das ist ja auch bei Bubble die Einschränkung. Das Ding ist halt nicht performant oder die Anwendungen, die du bei Bubble erstellen kannst, das sind Web-Anwendungen, die letztendlich funktional schon ziemlich, ziemlich gut sind, aber die hatten bis vor einiger Zeit schon das Problem, dass die jetzt nicht so rasend performant waren.
Ja. Ja, deshalb würde ich sagen, für mich ist der Anwendungsbereich Prototypen und interne Anwendungen. Weil es gibt ja ganz oft diese internen Anwendungen, die dann am Ende des Tages 100 interne Sachbearbeiter benutzen. Mhm. Und da kann man wirklich ernsthaft die Frage stellen, muss man dafür irgendwie ein Softwareentwicklungsteam ein halbes Jahr machen lassen? Weil ich würde mal behaupten, so CRUD-Anwendungen sind einfach ein gelöstes Problem, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das größere Problem sind da, wenn ich mir jetzt so die internen Anwendungen von, nennen wir es mal, Versicherungen angucke, ein sehr großer Teil von solchen Anwendungen ist das Rechtemanagement. Mhm. Das ist größere Organisationen, nicht nur Versicherungen, sondern ich glaube alle größeren Organisationen finden es relativ geil, Rechte sehr fein granular zu managen, aus welchem Grund auch immer.
Offen gestanden, ich wurde ja in eins meiner letzten Projekte bei Cozentric war ja gerade ein Projekt, wo es um Rechtemanagement ging und da war das am Ende des Tages eigentlich alles ein Revisionsthema. Du musst halt nachweisen können, welcher Nutzer welche Rechte hat und welche Dinge verändern kann. Und du musst auch nachweisen können, dass verschiedene Dinge nicht radiert werden können. Also, dass niemand das Recht hat, Sachen zu löschen zum Beispiel, um halt einfach Betrug aus dem Weg zu gehen.
Ja, was auch immer. Es klingt mir für die Anwendung mit 3 Nutzern, 3 Rechte zu haben, oder falls ich wenn du ein System hast mit 20 Nutzern, du hast 20 verschiedene Rollen, ist es vielleicht ein bisschen komisch.
Ja, gut, aber das ist halt dann am Ende des Tages auch wieder so ein bisschen das, was du in großen Organisationen immer hast, dass jeder versucht, sich irgendwie abzusichern und jeder sagt natürlich, ja gut, Holger, wenn du da jetzt die Verantwortung übernimmst, wenn wir da nur 2 Rollen brauchen, wenn du am Ende sagst, dass das okay ist, dann können wir das natürlich so machen.
Ja. Du bist auch, an dir ist auch so ein Enterprise-Typ verloren. Ich glaube, du bist also sehr schön. Nein, aber ja,
also,
ich glaube halt, diese
Low-Code scheitert am Rechtemanagement, ist die These gerade. Nee,
ich glaube, CRUD ist ein verstandenes Problem. Dafür brauchen wir nicht unbedingt die Elixir-Anwendung. Mhm.
Eine Unison-Anwendung, oder?
Habe ich versprochen gerade, die Unison-Anwendung. Aber es gibt halt so Details, die du am Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm hast, weil das Rechtemanagement kannst du ja von außen nicht sehen. Mhm. oder was auch immer da noch reinspielt, keine Ahnung, die Anbindung der Druckerstraße. Mhm. Da hast du es vielleicht schwieriger, das mit deinem Low-Code anzubinden. Wenn du vielleicht auch eine Integration ist vielleicht auch da wieder ein Thema. Wenn du eben Integration, das sind ja zwei Punkte. Ich möchte meine Anwendung integrieren und und das Ding, was das zu integrierende Teil muss ich auch integrieren lassen.
Ja, das stimmt.
Und wenn du,
da brauchst du dann wahrscheinlich wieder Softwareentwicklung, um Schnittstellen bereitzustellen.
Vielleicht, ja. Und meine These ist, dass nicht jede Organisation, auch jede Fachorganisation so weit ist, das ist so weit klingt jetzt, ist jetzt vielleicht blöd formuliert, so technisch affin ist, um das zu können. Also ich kenne durchaus Organisationen oder Teile von Organisationen, die sowas könnten, die sich nicht an den Code rantrauen, wo jetzt wirklich dieses kryptische Geklammere und dann hier noch ein Pfeil und dann noch was, die fühlen sich davon eingeschüchtert. Aber so ein paar Boxen durch die Gegend ziehen und letztendlich aber die gleiche Struktur selber entwickeln, das können die ohne Probleme. Mhm. Und für solche Leute ist das dann was.
Holger, Blitzlicht, Low-Code ist schon seit Jahren, ist es schon da. Und sein Name ist Excel und Access, ist mir gerade bewusst
das,
geworden.
Das stimmt sogar, ja. Hallo Malte.
ist mir gerade so in den Sinn gekommen, also wir philosophieren jetzt so daher, dass die Leute mit Boxen besser umgehen können. Aber eigentlich ist ja der Beweis schon erbracht, dass auch Leute ohne Programmierhintergrund in der Lage sind, sich da reinzufuchsen mit dem, keine Ahnung, meinexcelforum.de.
Boah, das würde ich jetzt auch nochmal, da wäre es interessant, dem Malte zuzuhören. Das ist also, ja, die können sich reinfuchsen. Allerdings, ich glaube, auch da ist Softwaretechnik nicht, also nicht, also ich mache den Satz zu Ende, auch da ist Softwaretechnik nicht falsch. Und auch da stößt du an Grenzen. Das ist, ja, da habe ich jetzt ein konkreteres Beispiel. Auch jemand aus meinem Freundeskreis, die setzen die Excel oder Access ein. Excel, glaube ich, haben eine relativ große Excel-Datenbank. Die so.
Wenn du Excel-Datenbank meinst, dann meinst du eine Tabelle, oder?
Wenn du eine Excel-Tabelle mit mehreren Gigabyte Excel-Tabelle nennen möchtest, dann sei dir das zugedingsbumst. Datentausch über Shared-Laufwerk. Und Holger, wie macht man das denn eigentlich? Wenn Leute da jetzt gleichzeitig drauf zugreifen, wie macht man das denn eigentlich? Transaktionen? Okay. Ja, also jede Menge Krücken und dran scheitern, dass mit irgendeiner neuen Windows-Version die Dateigröße irgendwie eine Obergrenze plötzlich hatte von 20 Gigabyte. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall will ich jetzt auch gar nicht zu sehr drüber meckern, weil das ist deren Brot und Butter Anwendung und die haben jetzt da die haben damit Sachen gemacht und die Firma funktioniert damit. Also von daher alles gut. Nur vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, oder vielleicht haben sie den Zeitpunkt auch schon ein bisschen verpasst, das in ein System zu gießen, was mehr benutzerfähig ist, was irgendwie mit so vielen Daten umgehen kann. Und wenn man das jetzt in Oracle oder in Datenbankumgebungen oder in Datenbanksprech umwandeln würde, sind das gar nicht mehr so viele Daten, die wir da haben.
Ja.
Also von daher, ja, man startet damit, aber die Gefahr ist auch da, sich irgendwie so einzulullen, dass man.
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist da der nächste Schritt, ne? Der nächste Schritt ist, okay, also jetzt von der Excel-Tabelle über eine Low-Code-Plattform zu einer Anwendung zu kommen, kann ich mir sehr schwer gerade vorstellen, wie das funktionieren soll, weil da brauchst du einfach, würde ich jetzt mal behaupten, Softwaretechnik, um überhaupt diesen Datenimport irgendwie, du musst ja schon was implementieren, um überhaupt diese riesige Datei reinzupumpen.
Wie die jetzt aus der Nummer rauskommen, ist,
Also wir brauchen ja jetzt über das konkrete Thema da nicht sprechen, ja, weil
Die brauchen jemanden, der sich damit auskennt. Also
was ich halt sagen wollte, sagen wir mal, du hast jetzt so ein Business und du hast viel mit Excel gebaut, was ich glaube, was im Mittelstand auch durchaus gang und gäbe ist. Und jetzt gehst du, weil du hast ja keine SE, also keine Softwareentwicklungsabteilung.
Keine SE.
Jetzt gehst du zu einer Beratungsfirma X, oder nennen wir sie vielleicht Beratungsfirma C, und sagst, ich hätte jetzt hier mal gerne eine Anwendung, dann kriegst du erstmal eine Kostenabschätzung, in der halt ein Kubernetes-Cluster mit drin ist, so ungefähr. Weißt du, wie ich meine?
Ich verstehe das. Warum erwähnst du das extra?
Also da ist, glaube ich, dann einfach vielleicht, du hast jahrelang Excel gemacht für Kosten, die erstmal nicht so sichtbar sind. Mhm. Und dann kriegst du quasi die Rechnung für eine richtige Softwareentwicklung, die du extern eingekauft hast, was ja nochmal quasi ein bisschen teurer ist, dadurch, dass du es halt extern einkaufst. Da wundern sich dann, glaube ich, viele.
Ich überlege, was ich jetzt erzählen kann, darf, muss. Sagen wir mal so viel. Ich glaube, denen ist durchaus schon bewusst, dieser konkreten Organisation, dass sie ein bisschen in Software und Softwaretechnik investieren müssen. Denen fehlen aktuell nur die Leute. Mhm. Der Arbeitsmarkt ist ja mittlerweile ein bisschen abgegrast. Und da jetzt Leute für zu kriegen, ist schwieriger. Ich hatte mir mal, also irgendwann hatte mir der Kollege mal die Stellenanzeige gegeben. Allerdings, ja, die war jetzt, sagen wir mal, es haben sich nicht so viele drauf beworben, aus Gründen. Und
Ja, aber guck mal, das ist ja eigentlich, schließt sich doch da der Kreis. Wenn, also Softwareentwickler sind halt schwer zu bekommen, dann ist doch, liegt es doch auf der Hand oder ist es doch logisch, dass du versuchst, Softwarelösung zu schaffen, ohne dass du Softwareentwickler
brauchst. Nein, das ist richtig. Das liegt auf der Hand. Das ist klar.
Jetzt kann ich ja vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, damit wir mal von deinem Nähkästchen ein bisschen wegkommen. Und eins von den Projekten, in denen ich war bei der Cozentric, war ein Projekt, wo wir eine Webplattform abgelöst haben, die halt Webseiten ausgeliefert hat für verschiedene Unternehmen. Und Ziel war es auch, dass bestimmte Funktionalitäten einfacher von den Redakteuren, die die Inhalte gepflegt haben, editiert werden konnten quasi. Das heißt, wir haben da Funktionalität eingebaut, damit eben nicht immer Softwareentwickler gebraucht wurden, um, weiß ich nicht, den Button irgendwie rot zu färben.
Ich lehne mich kurz zurück. Möchtest du vielleicht Grüße noch ausrichten?
Ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, die dabei waren, die wissen, worüber ich rede. Das macht total Sinn, weil es einfach sehr teuer ist, Softwareentwicklung zu machen. Ja. Das Problem ist halt immer dann, wenn man dann an die Grenzen von solchen Dingen kommt. Also, ne, also wir hatten halt was gebaut, das war natürlich jetzt nicht vergleichbar mit if this then that, sondern wir hatten halt eine Möglichkeit, da JavaScript-Files reinzupacken, die bestimmte Berechnungslogiken implementiert haben. Der Holger legt hier eine Bierschlagzahl vor, mein Gott.
Eine Bierschlagzahl? Guck mal auf den Tacho.
Wir sind schon bei 52 Minuten, ich habe das Bier noch nicht ausgetrunken. Okay, also ich trinke mal kurz aus und dann kommen wir dahin wieder zurück. Wir sind übrigens gerade bei meinem dritten Ordnungspunkt hier in meiner global-galaktischen roten Fadengliederungstabelle.
Ist das irgendwie überraschend für dich?
Na komm, dann hau mal das New England IPA hier raus.
Was trinkst du? Was trinkst du?
Das. Ich muss mal noch mal kurz zum Kühlschrank. Ja,
also heute gibt's ganz kurz, bevor du, behalt mal den Punkt. Man kommt an Grenzen, wo man so.
Ich weiß schon, was ich gleich erzählen will.
Das werden wir gleich schon sehen.
Ja. Ja.
Das Mundane Monday von Brawl. Ich sehe es hier nicht. Ich habe es gerade irgendwo entdeckt. Eine gelbe Dose mit ganz viel Regenbogen, die so ein bisschen aussieht, erstmal wie so eine klassische Craft Beer Dose und so ein bisschen nach, wie heißt diese norwegische Brauerei?
Ich weiß es nicht.
Achso, genau die. Meine ich.
Aber die Dose fühlt sich sehr wertig an, oder?
Ja, die ist so rau, weil die ist so angerau. Ne?
Und das Bild ist auch sehr schön. Möchtest du das mal beschreiben?
Ich sehe einen Menschen vor einem Computer. Der ist so ein bisschen grau und traurig und der hat aber so eine Dose vor sich stehen.
Da kommt das so, ist doch eigentlich Holger im Coworking Space, oder?
Hab ich so eine Nase, du Idiot? Oder?
Aber du bist grau und hast eine Regenwolke beim Kopf.
Das stimmt. Oh, das ist lieb von dir. Das ist lieb von dir, dass du mich so. Oh, das ist, finde ich schön. Während du bist hier der
ich bin der Regenbogen. Ich bin das Unicorn, was
du bist
da.
Du bist das Unicorn, während ich hier der grumpy Mensch bin, der DSBM hört. Hm. Hausaufgabe für euch: DSBM hört.
Ja.
Was ist denn eigentlich deine Lieblings-DSBM-Band?
Da gibt es ganz verschiedene. Das machen wir dann mal in einer anderen Folge.
Das ist je nach Tagesform unterschiedlich. Ja.
je nachdem, wie traurig ich gerade bin.
Oh, guck mal, bitteschön.
Ah, danke für den Schaum.
Für dich heute ein bisschen Schaum.
Ja. Das sieht sehr gut aus. Im Gegensatz zu dem ersten Bier, was wir gerade hatten, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe, ist dieses hier hellgelb und sehr trübe.
Hazy.
Hazy, natürlich.
Und jetzt kommt der Simon wieder.
Der Simon?
Was? Hazy ist doch einfach nur ungefiltert, oder nicht? nein, das ist doch hier.
Es riecht auf jeden Fall sehr fruchtbombig.
Ja.
Es könnte sehr geil werden.
Prüfchen. Zum Wohl. Auf Dänemark.
Ja.
Boah.
Ja, ist schon.
Ja, aber auf der nach oben offenen Frau Gruber-Skala kann ich nicht ganz mithalten,
finde ich. Ja, da hast du recht.
Aber lecker. Mhm. Was sollst du denn jetzt erzählen?
So, also wir hatten in dieser Plattform hatten wir eine Funktionalität eingebaut, dass Redakteure JavaScript-Dateien hochladen konnten und diese JavaScript-Dateien wurden dann zur Laufzeit ausgewertet, um zum Beispiel Tarifrechner zu befüttern. So, und man fängt dann halt an, sowas zu bauen, man baut das halt irgendwie ein und ist ja dann auch irgendwie technisch irgendwie anspruchsvoll, wie kann ich jetzt in diesem in Java geschriebenen Backend diese JavaScript-Dateien irgendwie auswerten und ja, dann ist man doch überrascht, wie kreativ die Leute dann sind und was sie dann so bauen. Und wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, 300 Zeilen lange JavaScript-Datei hast, die zur Laufzeit irgendwie ausgewertet wird und da geht irgendwas nicht und derjenige kommt zu dir und sagt, das funktioniert nicht, warum? Mhm. Dann stehst du irgendwie doof da. Und das ist irgendwie der Punkt, finde ich, wo man dann sagen muss, okay, hier verlassen wir den Bereich von Low-Code und gehen eigentlich in den Bereich von Softwaretechnik, wo wir halt Sachen brauchen wie Versionierung von solchen Dateien, also ein Git zum Beispiel, Testing, also brauchst eigentlich ein Test-Framework dafür, damit du deine ganzen Berechnungslogiken testen kannst und so. Und da ist halt für mich die Frage, wo ist der Übergang? Also wo hört dieses mit Low-Code mal was hinbasteln auf und wo fängt Softwaretechnik an und wie funktioniert der Übergang dahin?
Ja, ich tue mir schwer jetzt, weil ich nochmal das M-Wort reinbringen möchte. Mhm. Bei dem M-Wort ist es ja schon so, dass das Ziel sind keine prototypischen Anwendungen, sondern die Dinger werden so deployed. Da fliegt am Ende, ich weiß nicht mehr ganz, ein War, ein Ear raus und ich deploy den Quatsch. Und das funktioniert prinzipiell auch.
Der Holger spricht übrigens gerade von Mule, wie mir gerade bewusst geworden ist.
Ja, genau, das M-Wort.
Ja.
Nicht das M-Wort, nicht die Monade, sondern Mule.
Ist eigentlich gerade die Mule-Minute.
Gerade ist die Mule-Minute, genau, ja. Sehr schön. Und da ist es ja aber schon so, dass da habe ich ja schon irgendwie Low-Code, was so ein bisschen Illusion ist. Der Kevin würde jetzt sowas sagen wie Leaky Abstraction, was da auch so stimmt, weil ich muss schon wissen, was das unten drunter springen
hat. Heißt das denn bei heißt das bei Mule denn eigentlich Map oder Inject?
Ich glaube, da heißt es sogar Map.
Da heißt es Map. Das ist aber bei Smalltalk nicht so.
Das war Smalltalk nicht so und gar nicht bei Groovy. nee, ist richtig. Nein, aber ich muss schon wissen, dass das halt unter einem Spring arbeitet. Das macht das Leben schon einfacher und es ist auch nicht so wahnsinnig schwierig und oft auch angebracht, jetzt nach Java runterzugehen. Mhm. Das heißt, ich habe dann Java-Entwicklung ohne die Vorteile einer Java-Entwicklung. Mhm. Aber es gibt da Anwendungsfälle für.
Nenne die 5 Vorteile von Java-Entwicklung. Prüfungsfrage, 10 Punkte.
Ja. Nein, nee, ich meine, es gibt für Mule Anwendungsfälle.
Ja.
Will ich gar nicht. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht so richtig geguckt danach. Der Punkt, weil wir haben gerade von Low-No-Code als eher prototypisch gesprochen,
ja.
Als irgendwas, was irgendwann nicht mehr skaliert und was irgendwann durch richtige, in Anführungsstrichen, Softwareentwicklung ersetzt werden muss. Sowas wie Mule, sowas wie Camunda hat aus meiner Sicht den Anspruch, durchaus zu skalieren und alle Lebenszyklen mitzugehen.
Okay.
Würde ich mal so behaupten.
Mhm. Aber Mule und Camunda würdest du schon sagen, also Wie ist jetzt da unser Standpunkt? Ist das was für Entwickler oder ist das auch was für Nicht-Entwickler?
Aus meiner Sicht ist Mule nichts für nicht. Also Mule musst du als Entwickler machen.
Okay.
Das ist, das wird gerne, dadurch, dass es so boxy ist und so ein bisschen UML-mäßig ist, wird es gern verkauft an Leute, die eben nicht entwickeln. Mhm. Das kann es auch den Leuten geben, die nicht entwickeln können. Mhm. Das ist Recipe for Failure, meine ich, aus meiner Sicht. Mhm. Du musst entwickeln können, um das bedienen. Und das ist auch letztendlich das Problem. Also wenn normalerweise hat ein Entwickler ja auch Spaß an der Entwicklung, und wenn du eben genau dein Spielzeug wegnimmst, ist das dann auch schon. Ja. Und eben irgendwie was gibt's, was irgendwie nicht so ganz so funktioniert, dann ist das auch Quatsch, aber.
Okay, aber also dann würde ich das vielleicht so ein bisschen aus der Diskussion ausklammern, wenn wir eigentlich meinen, dass das jetzt nicht für Nicht-Entwickler ist. Und eher wieder zu diesen Dingen übergehen, die vielleicht von Nicht-Entwicklern benutzt werden können, mehr. Weil da wäre jetzt mein Punkt, ich habe ja versucht so ein bisschen, weil ich wollte ja so ein bisschen darauf hinaus, wo ist jetzt genau dieser Übergabepunkt? Denn häufig ist das ja so ein bisschen auch der Fluch des Erfolgs quasi. Du fängst erstmal an, sowas so irgendwie hinzubasteln in deiner Abteilung, sei es jetzt eine Excel-Tabelle oder eine Access-Datenbank oder was auch immer, oder über irgendein anderes Zapier, you name it, Dingen. Und auf einmal stellst du fest, oh scheiße, jetzt ist das ja irgendwie quasi geschäftskritisch schon geworden, weil unsere ganze Arbeit darauf beruht. Mhm. Und da musst du ja dann irgendwie diesen Punkt erkennen, dass du sagen musst, okay, jetzt wird es irgendwie Zeit, dass wir uns dafür was bauen. Vielleicht SAP einführen, um alles irgendwie abzulösen und einfacher zu machen. Natürlich. Das ist also SAP liegt natürlich immer auf der Hand.
Na klar.
Wir haben eigentlich noch nie so richtig über SAP gelästert.
Ich habe auch keine Ahnung von SAP.
Ich habe da überhaupt keine Berührungspunkte
mit. Ich hatte immer nur so mehrere Ecken Berührungspunkte
damit. Wir sollten mal jemanden einladen, der sich mit SAP auskennt, der mit uns richtig darüber mal.
Der so richtig traumatisiert ist.
Der mal so ein richtig ernstes Gespräch mit uns darüber führen kann.
Ja. Weswegen ich gerade so ein bisschen gehadert habe. Du hast einen Punkt angebracht, ja, Low-Code als Hilfe für Nicht-Entwickler. Mhm. Um Kreativität zu starten, um Ideen auszuprobieren. Ich würde halt auch noch den Punkt anbringen, Low-Code als Produktivitätssteigerer.
Ja.
Also quasi als Zielgruppe Entwickler und also zumindest scheinbarer Produktivitätssteigerer. Mhm. Als irgendwas, was mit dem ich den Entwickler schneller mache.
Ja.
Das würde ich durchaus auch als Use Case sehen.
Aber Holger, es ist so, als hätten wir uns vorher abgesprochen. Weil da würde ich jetzt direkt sagen, haben wir diese Verheißung nicht schon mal gehört?
Ah, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja. Und die funktioniert doch auch.
Richtig, also das hört sich so ein bisschen irgendwie an wie die Verheißung von Model-Driven Architecture, wo man früher schon gesagt hat, ja, da braucht man ja gar nicht mehr so viel programmieren. Da muss man ja nur noch ein paar Kästchen hin und her schieben und dann kann man den ganzen Code generieren und der Rest, das ist ja alles, sind ja alles nur Details, die braucht ja sich keiner für zu interessieren. Jetzt ist natürlich dieses Low-Code. Die kannst
du in Indien geben. Die kannst du in der Indien geben.
Ja, genau. Jetzt ist natürlich dieses Low-Code ein bisschen, ist das so viel anders? Weiß ich gar nicht so genau. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen den Ablauf. Okay, also bei Model-Driven Architecture hast du die Software-Architektur tatsächlich modelliert angeblich und hast daraus dann Code generiert. Bei dem Low-Code ist es vielleicht eher so, dass du den Programmablauf, den Programmfluss, also bei Model-Driven Architecture habe ich immer so ein Klassendiagramm zum Beispiel gesehen, aus dem du was rausgenerierst. Bei Low-Code ist es vielleicht eher ein Flussdiagramm, also mehr so die Abläufe. Also es ist vielleicht gar nicht so anders und es hat wahrscheinlich einfach dieselben Probleme, oder?
Gerade Blitzlicht, Model-Driven Architecture, ja, da definiere ich die Architektur, weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei Low-Code, wenn ich mir jetzt sowas wie Bubble, wenn ich mich recht entsinne, da ist die Architektur ja quasi schon vorgegeben. Die Architektur ist eine Client-Server-Anwendung. Nicht viel mehr. Ich glaube, das ist eine Zwei-Schicht-Anwendung. Und viel mehr kann ich da nicht machen. Weiß ich nicht genau, aber das ist das, was mir jetzt ins Auge springt. Das heißt, ich habe den Kreativitätspunkt an der Stelle eingeschränkt, habe damit aber vielleicht eine gewisse Sicherheit noch geschaffen, dass das, was ich da baue, in diesen engen Grenzen doch vielleicht funktioniert. Also indem ich jetzt eine Kreativitätsdimension rausgenommen habe.
Ja. Ja, das kann sein. Also ich glaube...
Der Punkt passt dir gerade nicht.
Ich weiß nicht so richtig, wo ich den hinsortieren soll, weil eigentlich ist ja, also Model-Driven Architecture ist aus meiner Sicht so ein bisschen gescheitert, weil es...
Okay, nee, dann mach mit deinem Punkt weiter.
Nein, ich komme zu deinem Punkt zurück, weil ich glaube, dass es aus demselben Grund vielleicht auch scheitert oder auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Problem ist halt, glaube ich, dass man geglaubt hat, man kann von den Details abstrahieren und braucht sich da keine Gedanken drüber machen. Und das ist halt ein Trugschluss, glaube ich. Man muss halt wissen, ob das if links oder rechts herum programmiert ist.
Also ich glaube, ob das jetzt, ob Low-Code scheitert, so weit würde ich noch nicht gehen. Ich glaube, so gut kenne ich es einfach noch nicht. Mhm. Ich glaube, dass wenn wir jetzt anfangen mit hier Wix und Squarespace, mhm. Haben wir einen Squarespace-Code? Haben wir nicht, oder? Wir können den James Hossmann Squarespace-Code nehmen. Ich habe ja seinerzeit die Geschichte von der Rocket Homepage, habe ich schon mal on air erzählt, dass mir damals, ich habe damals, meine erste Berührung mit IT war die Homepage von meiner Lieblingsmittelkneipe. Mhm. Und da habe ich eine PHP-Webseite gebaut, in dem allerbesten PHP, was ihr euch vorstellen könnt.
Ja. Ich hoffe, die hatte auch einen Blink-Tag.
Die hatte auch einen Blink-Tag. aber da meinte die Wirtin damals, Jan Heuer, ich habe eine Riesenidee. Und dann, ich kriege 50%, wenn du die Idee umsetzt. Bau doch mal ein Tool, mit dem man einfach sich Webseiten zusammenklicken kann. Und damals ich so, boah, wie soll das denn gehen? Das ist so völlig unmöglich.
Ja.
Und jetzt funktioniert das einfach. Und
ich muss heute echt mal eine Lanze für Microsoft brechen. Ey, das gab einfach damals schon Frontpage.
Ja, aber das war damals so verpönt. Und Dreamweaver gab es auch. Das war so verpönt und es war auch kacke. Und nein, worauf ich hinaus möchte, mittlerweile ist die Technik weiter und die Domäne vielleicht auch besser verstanden. Also du kannst jetzt mit Squarespace jetzt auch nicht keine beliebigen Webseiten machen. Du kannst mit unserem WordPress-Backend, das ist ja quasi was Ähnliches, da kannst du jetzt auch keine beliebigen Webseiten machen. Du hast dann einen sehr engen Bereich. Mhm. Die Kreativität ist sehr eingeschränkt, aber das, was du damit machen kannst, ist schon ganz gut. Mhm. Nur du hast halt irgendwie, du hast den Problembereich eingeschränkt und das funktioniert. Und wenn ich mir das so vorstelle, ist es ja oft so, dass Sachen, die ich privat anwende, so langsam auch den Weg Richtung Business finden.
Weil du einfach so ein Vordenker bist. Du hast einfach, privat bist du einfach immer schon da.
Es ist eine Frechheit. Es ist einfach nur
Frechheit. Was der Holger sich hier immer alles anhören muss, unglaublich.
Das ist, Leute, finde ich nicht gut, wie ich angezählt werde.
Nein, du hast schon recht.
Ah, was? Ich habe recht?
Ich gucke da auch immer, was du privat benutzt und versuche das dann in meinem Leben anzuwenden. Das ist eine wahre Bereicherung.
Ja, du hast den Vorwärtsgang immer eingelegt. Du hast ihn so richtig reingeprügelt im Vorwärtsgang. Das finde ich gut.
Nee, komm, mal wieder ernsthaft.
Nein, also zum Beispiel Concentric Gmail-Verwendung.
Ja.
Als kleines Beispiel. Es war bei der Firma, wo ich vorher war, war das ganz klassisch mit Outlook und irgendwas
gedöhnt. Da hat man natürlich einen Exchange-Server gehabt. Ja, hat man natürlich auch selber gehostet.
Ja, klar.
Also und überleg mal, wer da an die E-Mails rankommen könnte, wenn man das irgendwo in der Cloud macht. Das ist unglaublich.
Da war das für mich total das Ding, wie, die haben jetzt selber Gmail, ich kann selber dieses geile Gmail-Programm benutzen. Mhm. Und da die Diskussion, als sie anfing, da wurde irgendwie diskutiert, muss ich jetzt Inbox benutzen oder kann ich, oder muss ich jetzt, mir müssen sich jetzt alle diese geile iOS-App kaufen, mit der ich noch effizienter irgendwie meine E-Mails erhalten kann. Das waren Diskussionen, die komplett weit weg waren von dem, wo ich vorher war. Aber das kam ja wahrscheinlich daher, weil man hat privat sich man hat Ewigkeiten auf das Gmail Beta-Invite gewartet. Mhm. Und irgendwann kam es halt bei der Firma an. Mhm. Und genauso passiert das mit vielen Sachen. Keine Ahnung. Du sitzt bei, um das Thema jetzt auch noch in diese Folge zu kriegen, GitHub Workflow. Setzte privat bei deinem Unison Backend ein und hast einen Hals, wenn es auf der Arbeit nicht so funktioniert.
Ja.
Und irgendwie funktioniert es dann mit der Zeit doch.
Was sagst du denn zu Projekten, wo das nicht so funktioniert? Hast du da eine Meinung zu?
Oder? Das ist völlig okay.
Das lässt dich völlig kalt, oder?
Das lässt mich völlig kalt. Ja. Das ist generell Sollen wir das Thema jetzt noch mit, sollen wir das Thema jetzt auch noch aufmachen? Findest du es eigentlich okay, wenn man einfach, wenn man nur einen Master-Branch hat? Oder bist du eher so ein Feature-Branch-Freund? Und das Thema lassen wir jetzt einfach mal offen.
Ja. Ja, da wirst du wieder angezählt werden, Holger, dafür, dass wir jetzt so mittendrin einfach das Thema fallen lassen.
Ist das so?
Ja. Nee, jetzt, du bist jetzt irgendwie losgaloppiert und ich weiß gar nicht, ob ich den Weg jetzt wieder zurückfinde, ehrlich gesagt. Also, ich stimme dir einfach mit allem zu, was du gesagt hast, Holger.
So, nein.
Ich möchte jetzt mal ein bisschen versöhnlich aus der Folge rausgehen. Nee, du hast mit allem recht.
Der Punkt war, setzt sich Low-Code oder No-Code durch? Ich weiß das auch noch nicht. Bei bestimmten Produkten denke ich und habe da, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich jetzt einige Sachen werden sich nicht durchsetzen. Mhm. Punkt. Aber einige Sachen, ich glaube, wenn ich jetzt zu Hause sowas wie This Then That einsetze, ich wüsste jetzt noch nicht, in welchem Business-Kontext ich das einsetzen kann, aber ich denke, sowas wird man auch in ähnlicher Form irgendwann auch im Business-Kontext sehen.
Ja, ich glaube, ich glaube, die Ideen werden da relativ schnell werden sich ergeben. Also vor allen Dingen für so Fachabteilungen, die sehr weit von der Softwareentwicklung weg sind, um einfach Dinge zu automatisieren. Also keine Ahnung. Ich kriege von diesem einen System, das generiert mir immer eine E-Mail, wo der Header immer so und so aussieht und ich weiß, dass ich dann irgendwie im anderen System was machen muss. Vielleicht frage ich da mal jemanden nett, kannst du mir nicht da irgendwie eine Integration für, weiß nicht, Zapier bauen, damit ich das einfach mal automatisieren kann oder so. Also ich sehe es wirklich für diese internen Anwendungen. Und ich glaube, was mir auch wichtig ist, oder was ich denke, dass wir als Softwareentwickler das auch mehr auf dem Schirm haben sollten als mögliche Lösung und nicht immer zu sagen, oh geil, da hat jemand ein Problem, da kann ich jetzt meine Software-Toolbox wieder aufmachen und das neue Framework ausprobieren, weil ich dann da ein neues, weiß ich nicht, eine neue Anwendung bauen kann. Vielleicht muss ich gar nicht immer eine neue Anwendung bauen, sondern vielleicht reicht es auch erstmal eine Low-Code-Geschichte zu machen.
Du führst schon aus der Folge so ein bisschen raus.
Das war doch jetzt der Fazitteil, oder?
Ja, Moment, aber ich habe gerade noch mal.
Hast du noch Punkte?
Ich habe gerade noch so einen Punkt.
Okay, das hört ihr dann in der Low-Code-Folge 2.
Punkt, wenn wir über Integration reden, wie spielt zum Beispiel sowas wie Apache Camel da rein?
Das ist für mich ehrlich gesagt noch eine Ebene tiefer als so ein Mule.
Nein, ja, ist es richtig, klar, aber könnte man natürlich dafür auch einsetzen. Kann und wird man dafür einsetzen, aber gehört das dann aufs alten Teil? Ist das dann, also jetzt quasi eine offene Frage, ist das dann sowas wie Zapier, könnte ich auch mit Camel machen?
Also Holger, ganz offensichtlich ist ja Apache Camel ein Framework und wir hatten ja ganz am Anfang die Diskussion Frameworks und Bibliotheken und haben das ja ganz klar ausgeschlossen. Aber wenn du möchtest, kannst du nochmal gerade erklären,
Camel
was der...
Ist Camel ein Framework oder ist das eine Bibliothek? Ja, das weiß ich nicht. Aber fast sogar, ist eine Bibliothek, weiß ich nicht. Egal.
Ja, also nee, das ist, würde ich sagen, etwas, was man als Softwareentwickler einbindet, um...
Natürlich, aber das ist, weil du meintest, das wäre für mich aber auch eine Sache, wenn die Fachabteilung mit dieser Anforderung ankäme, was völlig valides, was man einsetzen könnte.
Mhm. Ja, durchaus.
Aber ja. Aber gut, du lässt es abtropfen, sehr gut.
Nee, ich stimme dir zu, also...
Was? Was denn da? Na gut.
Wir können aber auch noch alle deine weiteren Punkte gerne besprechen. Ich hatte den Eindruck, dass du schon zum Fazit gekommen warst.
Ich möchte dich da jetzt nicht so am
langen Arm verhungern lassen.
Jetzt bin ich ausgebremst. Jetzt habe ich auch keine Punkte mehr.
Okay, also haben wir dann, die Auto-Virtual-Meinung ist dann also durchaus das in die Werkzeugkiste mit aufzunehmen, oder?
Also unsere Meinung von vor, wenn ich mir das von ein paar Monaten angucke, war das ein Hard No. Mhm. Was ist das für ein hipster Quatsch? Jetzt hätte ich gesagt, boah.
Ich habe es jetzt irgendwie besser einsortiert und ja.
Ich glaube nicht, dass das, also die Frage vom Anfang wird, also die Diskussion, die ich glaube, an diesem Heise-Artikel, den wir jetzt hier auch irgendwie mal dazu gelesen haben, war jetzt die Angst, dass werden wir sofort deswegen arbeitslos. Mhm. weil jetzt kann man ja alles zusammenklicken. Jetzt kann jeder und seine Mutter können jetzt das, was wir jetzt in mühevoller Kubernetes-Kleinarbeit machen, kann man jetzt zwischen Frühstück und zweitem Frühstück machen. Mhm. Das stimmt aber nur in engen Grenzen und stimmt und skaliert auch nicht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass vielleicht ist das auch nur die wilde Hoffnung. Ich glaube nicht, dass der Job dadurch in Gefahr ist, weil das strukturelle Denken des Softwareentwicklers wird da nicht von gefährdet, würde ich vermuten. Das ist nur eine andere Programmiersprache, die du verwendest. Mhm. Die vielleicht etwas einfacher, die vermeintlich einfacher zu verwenden ist.
Ja.
Und das Anwenden von verschiedenen Programmiersprachen ist etwas, was, keine Ahnung, was wir beide jetzt ja irgendwie
aus dem FF beherrschen.
Das vielleicht auch das, aber was wir ganz gerne machen. Mhm.
Ja. Das ist doch ein schönes Fazit.
Ist das ein schönes Fazit?
Ja.
Das ist doch schön. Dann leite uns doch mal aus die Folge raus.
Ich leite aus die Folge raus. Ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns hier über
an den Empfängern,
an den Empfangsgeräten und uns hier über eine Stunde zugehört habt. Sagt uns doch mal, was eure Erfahrung mit Low-Code ist. Habt ihr da schon mal irgendwie was mit If This Then That gebaut? Kennt ihr das vielleicht sogar aus dem Unternehmen? Gibt es da irgendwelche Projekte, wo die Fachabteilung jetzt einfach mal sich gesagt hat, wir bauen mal selber was. Habt ihr viel Zeug in irgendwelchen Excel- und Access-Datenbanken? Wie seht ihr das? Ist das ein Problem? Ist das cool, dass die Leute, die sich fachlich auskennen, da mal eben schnell sich selber so eine kleine Excel-Anwendung zusammenbauen können? Oder ist das der Graus? Schreibt uns gerne auf Twitter, schreibt uns in unsere Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche, wo auch immer ihr diese Folge gerade hört. Guten Weg, gute Fahrt, viel Glück und bis zum nächsten Mal.
Viel Glück. Na gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Weird.